In unserer modernen Welt ist der gläserne Mensch vor allem negativ besetzt und mit Überwachung verbunden. 1930 war das noch ganz anders. Als auf der zweiten internationalen Hygieneausstellung in Dresden ein gläserner Mann mit großem Gestus seinen ersten Auftritt hinlegte, war das ein riesiges Ereignis. Und auch wenn sie heute nicht mehr produziert werden, sind die gläsernen Figuren aus dem Hygienemuseum in Dresden in aller Welt bekannt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Heute gucken wir mal, möchte ich sagen, in so eine ganz andere Art von Geschichte. Ja, wir haben ja sonst alte Bauten oder Film hatten wir auch schon. Aber dieses Mal geht es um den gläsernen Menschen des Dresdner Hygienemuseums. Und ich sag mal, für die Leute, die jetzt nicht gleich ein Bild im Kopf haben, das ist eine Figur, wo die Außenhülle durchsichtig ist und deshalb kann man quasi alle Organe, Blutgefäße und Nervenbahnen von dieser Figur sehen. Mhm. Total spannend. Und ich sag's mal so, wie bist du drauf gekommen, dass das jetzt eigentlich ein Thema für unseren Podcast sein kann? Also ein Geschichtsthema sein kann.
Ja, man muss sehen, dass ja die erste Präsentation 1930 während der zweiten Hygieneausstellung ein Riesenereignis war, weil es gab halt zum ersten Mal ein lebensgroßes Modell, in das man nun hineinsehen konnte, wo der Mensch sich quasi ein Bild von sich selbst machen konnte durch die Organe, die dort eben in Naturgröße an der richtigen Stelle platziert waren. Also er hat ein Bild von sich selber bekommen und das war so zum ersten Mal halt möglich. Da sind diese gläsernen Menschen, gläserne Männer und gläserne Frauen gab es dann auch bald. Die sind dann auch auf Tourneen gegangen, waren in Museen zu sehen, wurden für Werbezwecke benutzt und es weltweit, also nicht etwa nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in den USA und so. Also das waren wirklich bemerkenswerte Modelle und sind es auch geblieben. Also auch, da sind ja viele von hergestellt worden, auch in der DDR, die dann eben auch unterwegs waren. Es gab vor 1945 11 Figuren und nach circa 120, da gibt es keine genaue Aufstellung, aber das sind so die Größenordnungen, mit denen man hier rechnet und die sind dann wirklich auch überall registriert worden.
Also wirklich bahnbrechend damals und ja klar, die Entwicklung eindeutig ein Thema für unseren Podcast. Ist das was, mit dem du schon lange spielst, darüber was zu machen oder ist das quasi so ein bisschen erst neu zu dir gekommen?
Na, sagen wir mal so, also die gläserne Frau, die war mir natürlich ein Begriff schon aus meiner Kindheit und ich hatte es schon mal vorgehabt, das ist aber schon eine ganze Weile her und dann lag es jetzt eine ganze Weile, irgendwie war weg, war verschwunden und dann dachte ich mir jetzt doch, aber doch ein schönes Thema sollte man mal machen, auch wenn jetzt nicht ein Jahrestag dafür ansteht.
Müssen ja nicht immer Jahrestag haben.
Machen. Genau. Und wollte ich unbedingt mal machen. Ja.
Wahnsinn, schön. Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Gläserner Mensch. Eine Wortkombination, die heutzutage sehr viele negative Assoziationen weckt. Denkt man da doch an Überwachung, an Kontrolle, an die freiwillige und eben auch unfreiwillige Abgabe persönlicher Daten. Abgaben, die den Menschen gläsern machen. Fährt man allerdings in das Deutsche Hygienemuseum Dresden, vergisst man solche Überlegungen ganz schnell. Weil es einen gewaltigen Unterschied macht, ob man ein gläserner Mensch ist oder einen gläsernen Menschen sieht.
Wir stehen also im ersten Ausstellungsraum der Ausstellung Abenteuer Mensch. Der ganze Raum heißt der gläserne Mensch. Und in der Mitte auf einem Tisch steht die gläserne Frau. Sie dreht sich und wir haben auf beiden Seiten kleine Pads, wo man per Knopfdruck die einzelnen Organe zum Leuchten bringen kann.
Erläutert die Leiterin der Abteilung für Bildung und Vermittlung, Carola Rupprecht. Sie stellt uns die transparente Figur, die bereitwillig Einblick in ihr Inneres gewährt, näher vor.
Was man immer gerne sich anguckt, ist das Herz. Interessant, denke ich, ist auch immer die Leber, die Niere, die Lunge ist dabei, das Gehirn, der Magen, die Gebärmutter, die Harnblase, der Dickdarm, der Blinddarm. Dann sehen wir in Rot und Blau die Blutbahnen. Wir sehen in Gelb die Nervenbahnen. Weiß ist das Skelett, was aus Aluminium gefertigt ist. Und dann in den unterschiedlichen Farben sehen wir die Organe.
Das Hygienemuseum hat in seiner Vergangenheit viele gläserne Figuren hergestellt. Gläserne Frauen, gläserne Männer, gläserne Kühe, gläserne Pferde, gläserne Zellen, also gläserne tierische Zellen. Allerdings aus Glas waren und sind sie nicht. Ein großer Teil dieser Modelle ist aus
Zelluloseacetat. Das ist ein halbsynthetischer Kunststoff, der auch auf einem Naturprodukt, also der Zellulose, basiert. Er wurde im frühen 20. Jahrhundert zur Marktreife entwickelt, könnte man sagen, sodass er also auch wirklich in der industriellen Fertigung genutzt werden konnte. Er hat den Vorteil, dass er ein Thermoplast ist, das heißt, man kann ihn erhitzen und dann ist er leicht formbar. Man kann ihn einfärben, man kann ganz unterschiedliche Dinge mit ihm machen.
Sagt die Historikerin Julia Bienholz-Radke, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Sammlung des Deutschen Hygienemuseums. Der erste gläserne Mann ist 1930 auf der zweiten internationalen Hygieneausstellung in Dresden zu sehen. Aber seine Vorgeschichte beginnt schon erheblich früher.
Der Gründer des Hauses, Karl August Lingner, hat ja im frühen 20. Jahrhundert größere Gesundheitsausstellungen aufgezogen. Und die erfolgreichste war die internationale Hygieneausstellung 1911 in Dresden, auf der die Gründung des Deutschen Hygienemuseums basiert. Und schon damals hat er eigene anatomische Anschauungsobjekte herstellen lassen in eigenen Werkstätten. Und schon damals gab es die Idee, durchsichtig erscheinende Modelle des Menschen herzustellen. Damals hat man wohl noch mit der Firma Schott zusammengearbeitet, um tatsächlich ein Modell aus Glas herzustellen. Das ist aber wohl gescheitert. Man sieht aber auf historischen Fotos aus der Zeit von der internationalen Hygieneausstellung schon durchsichtige Modelle, beispielsweise des Blutkreislaufs. Das heißt, die Idee als solche war nicht neu, aber umgesetzt werden konnte sie erst in den 20er Jahren.
Es ist der seit 1913 für das Hygienemuseum arbeitende, aber kurzzeitig auf eigene Faust agierende Präparator Franz Tschackert, der sich mit dem gläsernen Menschen befasst. Sein etwas obskur anmutender Arbeitsplatz, eine Marmeladenfabrik.
Naja, er brauchte Räume, um dieses Modell entwickeln zu können. Wir wissen tatsächlich nicht allzu viel über die Entscheidung Franz Tschackerts 1925, das Deutsche Hygienemuseum zu verlassen. Wir wissen lediglich, dass er unter Verweis auf seine Gesundheit und darauf, dass er gerne eigene Modelle herstellen wollte, gekündigt hat. Und er hat dann Räume in einer Marmeladenfabrik nutzen dürfen, die einem Freund von ihm gehörte.
Hier also treibt Tschackert seine Entwicklung voran. Als Vorbild seiner Figur dient ihm angeblich ein 14-15-jähriger Junge,
von dem er abgeformt hat, also Gipsnegative hergestellt hat. Und dann hat er auch per Wasserdampf diese Kunststoffteile in Form gedrückt. Das heißt, er hat unter einfachsten Bedingungen eigentlich gearbeitet.
1927 ist Tschackert wieder in den Räumen des Museums zu finden. Am gläsernen Menschen wird nun in den Werkstätten des Hauses gefeilt. In Werkstätten, in denen ansonsten Moulagen, Abformungen von Körperteilen zur Wiedergabe menschlicher Krankheitsbilder, anatomische Modelle, Lehrtafeln oder Präparate hergestellt werden. Es gehört nämlich zum Geschäftsmodell des Hauses, Dinge zu produzieren, die weit über das heute übliche Merchandising hinausgehen. Der gläserne Mann wird nach antikem Vorbild geschaffen, sichtbar etwa an den zum Himmel erhobenen Händen. Heute ein Markenzeichen dieser Figuren.
Man nennt das einen Orantengestus, eine betende Position. Die findet man schon in antiken Statuen. Und auch Anfang des 20. Jahrhunderts war diese Darstellungsform beliebt.
Der erste Auftritt der Figur bei der zweiten internationalen Hygieneausstellung 1930 gerät zu einem weit beachteten Ereignis. Weil?
erstmalig ein solches Körpermodell präsentiert werden konnte. Diese Besonderheit war eben, dass ein Blick in den menschlichen Körper möglich war anhand eines Modells und man alle wichtigen Organe sehen konnte. Man konnte sehen, wo sie liegen, welche Funktion sie haben, wie sie miteinander im Zusammenhang stehen. Und man konnte das an einem Modell sehen, was eben in Lebensgröße produziert worden war.
Begründet die Kulturwissenschaftlerin Susanne Rösiger, die der Abteilung Sammlung vorsteht, die seinerzeitige Aufregung.
Diese Figur wurde geschaffen als Erklärmodell. Das heißt, es ist ein Modell, was die Anatomie des menschlichen Körpers, also die inneren Organe, in Originalgröße am originalen Ort, also da liegt das Herz, dort ist die Niere und so weiter, zeigt. Ein Erklärmodell für das Innere des Körpers und für das Funktionieren dieser inneren Organe. Und zum Zweiten ist es ein Symbolmodell. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion von diesem Modell. Das Symbol für Vollkommenheit. Der vollkommene menschliche Körper.
Das war eine, aus heutiger Sicht würde man sagen, recht pathetische Präsentationsweise, die Besucherinnen beeindrucken und zum Staunen bringen sollte. Denn für den gläsernen Mann war ein extra Raum angelegt worden, eine Apsis, in der er stand, eine gewisse Höhe hatte. Und dort wurde er auf einem Sockel präsentiert. Später wurde dazu dann auch noch ein Hörvortrag abgespielt, in dem die Funktion der einzelnen Organe beschrieben wurde.
Wie in einem Märchen dringt unser Auge in das Innere des durchsichtigen Menschen und zeigt uns in naturgetreuer Wiedergabe die wichtigsten Organe. Als erstes die Steuerungszentrale aller Lebensvorgänge, das Gehirn.
Die Lichtdramaturgie rund um den durchsichtigen Mann nimmt 1930 ein Fachblatt unter die Lupe, das Licht.
Zuerst verdunkelt sich langsam die bisher helle, indirekt beleuchtete Kuppel, gegen die der durchsichtige Mensch als wirkungsvolle Silhouette abstach. Wenn sich das Auge des Beschauers an die Dunkelheit gewöhnt hat, leuchten nun in gleichmäßiger Folge, verschiedenartig gefärbt, die einzelnen Organe in 20 verschiedenen Bildern und gleichzeitig im Sockel der Figur die jeweilige Lichttafel mit der entsprechenden Bezeichnung auf. Nachdem dadurch die Lage, die Gliederung und der Umfang der wichtigsten Organe verdeutlicht wurde, leuchtet langsam die indirekte Kuppelbeleuchtung wieder auf und der durchsichtige Mensch ist wieder in ganzer Gestalt gegen den hellen Hintergrund sichtbar.
Das ist das Besondere an diesen gläsernen Figuren, dass sie so schillernd sind. Also sie vermitteln zum einen Wissen über den Körper. Zum anderen haben sie so einen Jahrmarktstouch. Sie sind unterhaltsam, sie sind attraktiv. Und das ist absolut legitim, weil wenn ich Wissen populär vermitteln möchte, dann muss ich mir etwas einfallen lassen.
Wer sich mit den gläsernen Figuren näher befasst, stellt mit Erstaunen fest, wie viele Facetten sie haben, unter welch unterschiedlichen Gesichtspunkten man sich ihnen nähern kann. Ihnen wohnt ein Schauwert inne. Sie haben eine Bildungsfunktion. Ihre ästhetische Gestaltung lässt Rückschlüsse auf die Zeit zu, in der sie entstehen. Sie verfestigen die Vorstellungen eines Körperideals,
das den Menschen vor Augen führen sollte, wie sie aussehen könnten, wie sie idealerweise, wenn sie alle Ratschläge, die das Museum erteilt, befolgen, aussehen könnten, wie trainiert sie sein könnten.
Auch werden diese Figuren politisch aufgeladen, instrumentalisiert, durch den Kontext der Ausstellungen, in denen sie präsentiert werden.
Das heißt beispielsweise, dass eine gläserne Frau im Nationalsozialismus als Inbegriff der erbgesunden Mutter erscheinen konnte, weil sie eben umgeben war von Ausstellungsgruppen, die Eugenik und Rassenhygiene zum Thema hatten, die auf die Bevölkerungspolitik der Nationalsozialisten eingingen, die Propaganda machten für das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, während zum Beispiel in der DDR das Leitbild der arbeitenden Frau ausschlaggebend war. Und die Leistung des Sozialismus und die sozialpolitischen Errungenschaften im Vordergrund standen.
Bis 1945 werden in Dresden 11 gläserne Menschen, vorrangig Männer, hergestellt. Nach dem Krieg bis zum Jahr 2000 ca. 120 gläserne Figuren. Nun freilich deutlich mehr Frauen als Männer. Nicht die einzigen Veränderungen unter den neuen politischen Verhältnissen.
Die Figuren stehen nach 1945 nicht mehr in so einer leichten Schrittstellung. Auch schauen sie nicht mehr so stark in den Himmel, sondern eher nach vorne. Und auch die Arme haben sich sehr vereinheitlicht, stehen parallel weitgehend. Also dieser skulpturale Aspekt, dass die Figuren so nach oben schauen, eben in diesem betenden Gestus, der geht ein wenig verloren.
Damit kehrt eine gewisse Sachlichkeit in die ästhetische Gestaltung der Figuren ein. Warum diese Schritte allerdings unternommen werden, ist nicht bekannt.
Wir glauben in jedem Fall, dass es hilfreich war für die Serienproduktion, weil man einfach gerade Formen leichter modellieren kann, leichter nachbauen kann als solche skulpturalen Figuren, die vor 45 ja oftmals Einzelstücke waren, also regelrechte Unikate. Man brauchte stattdessen ein Vorbild für eine regelrechte Serienproduktion, dass man also möglichst viele Figuren in möglichst kurzer Zeit zu einem möglichst guten Preis bauen konnte.
Und ins Ausland liefern konnte, wie dieser Vortrag zur gläsernen Frau aus dem Jahre 1955 auf Hindi beweist.
Stri pratima ke sahayata se stri uske sharir antargat ko dekh sakti hai.
Is sharir mein Tiere gehören nun ebenfalls zum Reich der gläsernen Figuren. Ein Einfall von Luitpold Steidle, 1949-50 Minister für Arbeit und Gesundheitswesen der DDR und von 1950 bis 1958 Gesundheitsminister. Mit kostbaren veterinärmedizinischen Modellen will er die Staatskasse füllen.
Tatsächlich erwies sich diese Produktion aber als sehr aufwendig und schwierig. Man brauchte Partner und fand sie am Veterinärmedizinischen Institut der Universität Leipzig. Und dennoch hat die Herstellung eines gläsernen Pferdes 6 Jahre gedauert. Also 1956 konnte man dann tatsächlich ein gläsernes Pferd präsentieren. 1959 folgte dann eine gläserne Kuh.
Meine sehr verehrten Anwesenden, die gläserne Kuh gewährt einen Einblick in den inneren Bau des Körpers einer Kuh. Dargestellt sind das Skelett, die größeren Nerven- und Blutgefäße sowie die meisten inneren Organe in natürlicher Lage und Größe.
Was auf den ersten Blick erstaunt, an Zelluloseacetat hält man in Dresden fest, obwohl dafür Devisen berappt werden müssen.
Weil die Mitarbeiter den Werkstoff gut kannten und damit erfolgreich waren und weil sie Probleme hatten, einen Ersatz, eine Alternative zu finden. Sie haben sich bemüht darum, so wurden Versuche gestartet, die Figur mit PMMA zu bauen, das in der DDR hergestellt wurde. Letztlich ist man damit aber gescheitert, da es sich nicht in der gewünschten Form verarbeiten ließ oder schnell Schäden zeigte. Daher ist man am Ende doch wieder auf Zelluloseacetat zurückgegangen. Und erst in den 80er Jahren hat man dann umgestellt auf ein Produkt aus der Schweiz. Zelluloseacetat Butyrat nannte sich das. Einfach weil das Zelluloseacetat in Europa schon gar nicht mehr in größerem Stil hergestellt wurde. Es zeigte einfach viel zu schnell gravierende Schäden.
PMMA, Polymethylmethacrylat, wird auch Acrylglas genannt. Heute werden die gläsernen Figuren im Hygienemuseum nicht mehr hergestellt. Sie sind schlicht und einfach überholt und nicht mehr zeitgemäß.
Schon alleine die Tatsache, dass an diesen Körpermodellen immer dieser Stempel vollkommen drauf ist, das finde ich nicht gut. Ich erinnere mich da gern an eine Ausstellung, die wir um die Jahrtausendwende bei uns im Deutschen Hygienemuseum präsentiert haben, und diese Ausstellung hieß Der imperfekte Mensch, vom Recht auf Unvollkommenheit. Und da ging es wirklich um den breiten Blick auf uns Menschen, die wir alle unvollkommen sind und die in ihrer Gänze und in ihrer Vielfalt gesehen werden sollten. Und das ist doch sehr deutlich, dass diese gläsernen Figuren genau dieses, also den Menschen in seiner Vielfalt zu zeigen, nicht in sich tragen.
Doch nicht nur die Produktion der Gläsernen ist vorbei. Auch der Name Deutsches Hygienemuseum stand auf der Kippe.
Wir haben lange überlegt, auch diesen Titel zu verändern, weil tatsächlich das, was wir heute machen, mit dem, was die Intention zur Gründungszeit des Museums war, nicht mehr so ganz viel zu tun hat. Das heißt vor allen Dingen, das Museum ist ja gegründet worden als ein Institut für Gesundheitsaufklärung, wollte damit möglichst viele Menschen erreichen. Und wir verstehen uns heute nicht mehr als ein Institut für Gesundheitsaufklärung, sondern wirklich als ein Museum.
Als ein Museum vom Menschen.
Also in dieser Dauerausstellung Abenteuer Mensch, wo ja auch die gläsernen Figuren zu sehen sind, da ist das Hauptthema Mensch, Körper, Gesundheit. Da geht es also wirklich um den Menschen. Es geht nicht nur um die Körperfunktionen, es geht auch um kulturelle Aspekte, um soziale Aspekte, es geht um kulturgeschichtliche Aspekte. Aber Mensch, Körper, Gesundheit, das sind die zentralen Themen.
Doch wird nicht nur ausgestellt. Das Museum bietet ein umfassendes Bildungsprogramm an, mit Projekten oder thematischen Führungen.
Das beginnt schon für Grundschulen und dann eben bis Erwachsenenbildung. Und zum einen geht es natürlich überhaupt darum, die unterschiedlichen Themen in der Dauerausstellung zu präsentieren, um über existenzielle Fragen des Menschseins selbst nachzudenken. Und dann haben wir diese speziellen Themen. Ein ganz großes Themenfeld ist für uns wirklich sexuelle Bildung, aber auch nachhaltige Ernährung, ethische Fragen spielen eine Rolle. Und in all diesen Themen kann man eigentlich immer gut mit der gläsernen Frau starten, weil man die in den unterschiedlichen Kontexten trotzdem immer kurz zeigen kann.
Zwölf gläserne Figuren gehören heute zum Sammlungsbestand des Museums. Um sie spielt sich ein Prozess ab, den man durchaus dramatisch nennen kann. Sie altern rapide.
Das gilt für die neueren Figuren, die nach etwa 1985 gebaut wurden, weniger, da sie aus einem anderen Material, Zellulose-Acetat-Butyrat, hergestellt wurden, das bislang noch nicht so krasse Alterungsschäden zeigt. Das originale Zellulose-Acetat, mit dem historisch gearbeitet wurde, jedoch weist sehr schnell starke Schäden auf. Es schrumpft, es versprödet, es färbt sich gelb oder auch grün. Dabei bildet es auch eine Säure heraus, eine Essigsäure, die dann wiederum die inneren Organe der Figur und auch das Skelett angreift. Das heißt, die Figuren zerstören sich selbst.
Dieser Prozess kann nicht gestoppt, nur verlangsamt werden.
Wir planen deswegen, die Figuren unter optimalen klimatischen Bedingungen zukünftig zu lagern, die in etwa bei 15 Grad Celsius und 30-35% relativer Luftfeuchte liegen. Dafür richten wir jetzt eine sogenannte Klimavitrine in unserer Dauerausstellung ein und planen auch eine sogenannte Klimazelle für unser Depot.
Wirklich restaurieren kann man diese Modelle auch nicht.
Man könnte ein neues Modell herstellen oder eine neue Außenhaut schaffen aus einem anderen Material. Dann würde man natürlich aber sehr stark in die historische Vorlage eingreifen und eigentlich ein ganz neues Modell schaffen. Deswegen würden wir davon absehen, sondern unser Ziel ist es, die Figuren so, wie sie jetzt sind, möglichst lange zu erhalten.
In diesem Prozess liegt eine gewisse Symbolik und gleichzeitig eine bittere Ironie. Figuren, einst geschaffen, um ein Körperideal darzustellen, halten diesem Ideal selbst nicht mehr stand. Sie schwinden, vergehen, haben an Ausstrahlungskraft eingebüßt. Als wollten sie sagen, Ideale verändern sich nun mal.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Der erste gläserne Mensch. Ein Dresdner.
Das stimmt.
Ja, genau.
Ja,
und ich muss gleich mal sagen, natürlich als Literaturfrau denke ich natürlich total oder sofort an Goethe und Faust. Ist ja spannend, weil nach welchem Vorbild schaffen wir diesen ersten gläsernen Mann, das ja ein Mann war, nach dem antiken Vorbild? Also, ja. Ne? Also ich fand das so spannend, auch wenn man sich überlegt, also das eine ist die Idee, dass man sagt, natürlich, wir wollen die Organe zeigen und die Nervenbahnen und wie ein Mensch quasi im Innersten aussieht. Und im selben Moment überlegt man sich aber trotzdem eine Dramaturgie. Also diese erhobenen Hände, ne, dass ja wirklich so ein Markenzeichen ist. Also dass das alles damals mitgedacht wird, man hätte ja auch sagen können, na, da ging es jetzt erstmal um anatomische Sachen.
Naja, das finde ich halt auch sehr interessant. Du hast in tatsächlich 1930 diese Lichtdramaturgie, die mit dieser ersten Figur verbunden ist. Die Sache ist halt die, dass man sich vielleicht wundern mag, dass dort solche Vorführungen gemacht werden und solche Dramaturgien gemacht werden, aber das ist ja heutzutage im Museum auch nicht anders.
Na klar.
Also meine Freundin war jetzt in Amsterdam, die hat die Leonardo da Vinci Ausstellung ausgesucht. Schön. Und war total begeistert von dieser Ausstellung, aber da haben sie auch alles Mögliche aufgefahren, um eben diesen Maler, Künstler, Wissenschaftler zu präsentieren. Dieses Allround-Genie, das fand sie halt auch wirklich großartig, dass sie da mitgenommen wurde, dass sie da irgendwie Sachen machen konnte, also so ein Mach-mit- Faktor ja, hatte ja. Diese Ausstellung, und das ist natürlich großartig. Und das ist natürlich damals 1930 vielleicht eine Sache, die für uns heute ein bisschen befremdlich wirkt, wenn man das vielleicht hört, wie es gemacht worden ist. Aber es ist halt eine Zeit, wo solche Wirkungsmächte halt funktionieren, und da muss man die halt machen. Also verstehe ich.
Klar, irgendwie auch so eine Show draus machen. Ich meine, du willst natürlich auch einen Effekt herstellen. Ne? Du willst natürlich dieses Bahnbrechende, das will man ja irgendwie auch vermitteln. Hier, seht her, da ist was ganz, ganz Neues. Und das wirkt ja auf die Menschen. Das hast du ja schön dargestellt,
ja,
auch
das
in deiner
ist auf jeden
Weltgeschichte.
Fall so,
ne?
Aber ich finde es ja sowieso so interessant, dass du bei dieser Figur, egal wie du an die rangehst, du hast da ganz unterschiedliche Möglichkeiten,
ja,
ranzugehen. Du kannst erstmal das ästhetisch betrachten. Dann hast du diese politische Funktion, wie die Figuren aufgeladen werden, immer entsprechend des Kontextes, mit dem sie in Verbindung stehen. Bis heute wird das ja noch praktiziert, dass die, vielleicht dann jetzt nicht immer politisch, aber dass der Kontext eine ganz große Rolle spielt und die Figuren in diesem Rahmen immer mit eingebunden werden, immer noch zur Ausstellung gehen und dann aber immer in anderen Kontexten hereingeholt werden, sodass die dann auch eine andere Sichtweise gewinnen. Weil, also,
und wirken,
weißt,
ne? Ganz
ja,
anders wirken.
Du hast sie dann immer in einem anderen Kontext und die laden dann jeweils diese Figur anders auf. Und das ist natürlich wirklich auch interessant, bemerkenswert, dass sowas geht. Und mir war diese Mannigfaltigkeit dieser Figur oder diese unterschiedlichen Gesichtspunkte, mit denen man an die herangehen kann, an diese Figur, vor meiner Recherche absolut nicht bewusst. Das ist mir wirklich erst im Laufe dieser ganzen Recherche klar geworden, wie unterschiedlich man diese Figur bewerten kann. Das fand ich wirklich großartig, diese Erkenntnis.
Wahnsinn, ja. Ich meine, ja, man kommt da halt am Anfang gar nicht drauf, ne? Weil nee, man denkt, denkt ans Hygienemuseum, also logischerweise wir, weil wir auch aus der Region sind, wir denken an das Hygienemuseum und wie sie da steht und logisch und damit ist es.
Das
ne?
ist es, ja.
Aber allein auch die Tatsache, dass natürlich dann in der DDR quasi ja auch eine Arbeiterfrau dargestellt wurde, verständlicherweise. Was mich dazu bringt, vielleicht zum Punkto Produktion, dass das schon so ein ureigenes Ding in Dresden geblieben ist. Also man hätte sich auch denken können, hey, das ist so eine Idee, die zündet, das machen vielleicht auch auf der Welt auch andere Leute.
Wollte ich gerade sagen, also da denkt man ja, das bleibt eine einmalige Idee, aber bleibt es natürlich nicht. Oder eigentlich muss man ja, wenn man es ganz streng nimmt, ja doch sagen, es ist ja doch eine einmalige Idee gewesen, die in zwei Territorien funktioniert, weil das ist ja halt der ehemaliger Direktor des Deutschen Hygienemuseums, der nach 1945 in den Westen geht und dort dann in Köln das Deutsche Gesundheitsmuseum gründet. Und dort werden dann ebenfalls, da geht dann auch der Franz Tschackert hin, und die dort ebenfalls gläserne Figuren herstellen. Die werden vielleicht sich nicht unmittelbar, sage ich mal,
kann ja kannibalisiert haben, sind die waren nicht wirklich
haben,
Konkurrenten.
Weil die werden nicht wirklich sich überall auf der Welt als Konkurrenten begegnet sein, weil ja die DDR damals in bestimmte Territorien gar nicht reinkam, weil sie ja gar nicht anerkannt waren. Aber natürlich war es ein Konkurrent in bestimmten Ländern. Also das wird die dann auch geärgert haben in Dresden. Aber interessanterweise ist es ja trotzdem, wie soll man sagen, ein hausgemachtes, aus einem Haus herausgeborenes Konkurrenzgebaren.
Ja, und ich meine, und irgendwie ist es dann doch
kurz,
Dresden. Na ja.
Ja, wobei ich ganz kurz noch sagen möchte, was ich überhaupt faszinierend finde, ist tatsächlich, wenn man von Produktion und einem Museum spricht, das finde ich auch ganz, ganz eigenartig.
Stimmt.
Also das ist ja tatsächlich eine Art Manufaktur, die dort herstellt, die dort Lehrmittel herstellen, die dort eben diese gläsernen Frauen, Männer,
Tiere,
Kühe herstellen. Und das ist ja wirklich bemerkenswert, weil man normalerweise verbinde ich zumindest nicht mit einem Museum, dass dort ein großartiger Herstellungs- und Produktionsprozess stattfindet. Also ich finde diese Geschichte wirklich, ich weiß nicht, wie außergewöhnlich die ist.
Aber es ist schon ungewöhnlich, weil ich meine, qua Definition stellt ja eigentlich ein Museum aus, was schon existiert. nicht wahr? Ich meine, das ist ja eigentlich die ganze Grundidee auch von einem Museum. Ja, und da zu sagen, hey, wir produzieren hier was, wir haben hier eine Werkstatt. Das ist wirklich spannend, ja.
Also das finde ich ungewöhnlich, wobei ja für dieses Museum sowieso ganz andere Regeln gelten. Da müsste man aber dann wirklich nochmal die ganze Geschichte des Deutschen Hygienemuseums erzählen. Und das hat jetzt auch in den Beitrag nicht mehr reingepasst. Weil
das wäre dann eine andere Geschichte.
Wirklich nämlich noch ganz spannende Fakten sind. Das fand ich schon toll.
Ja. Spannend. Was ich interessant war, und klar, es hat angefangen mit dem Mann und dann kam die Frau relativ schnell. Aber dass man dann so spät dann irgendwie gesagt hat, hey, Moment, da kann man noch mal was machen mit diesen Figuren und wir machen jetzt Tiere. Aber die Idee kam ja im Verhältnis relativ spät eigentlich.
Ja, die kam erst zu DDR-Zeiten. Die kam wirklich erst in den 50er Jahren, beziehungsweise, ja doch, 1950 kann man streng genommen auch schon zu den 50er Jahren zählen. Und dauerte dann eben halt 6 Jahre, bis das erste Pferd fertig war. Und der damalige Minister hat sich halt gedacht, er würde halt damit die Staatskassen füllen können und hat eben dann doch nicht so richtig funktioniert, habe ich so den Eindruck. Ja.
Pferd ist halt natürlich auch so viel Arbeit, aber allein auch erstmal diesen gläsernen Menschen herzustellen. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das sein müssen, ne?
Naja, die Frau Binholz-Radke, die hat mir gesteckt, das wären ungefähr 3000. Und entsprechend aufwendig ist das alles, zumal ja da nichts groß automatisiert werden kann bei der Herstellung. Das ist alles Handarbeit. Sicherlich haben sie sich mal einen Kopf gemacht, wie man ein paar Arbeitsschritte rationalisieren kann, sonst hat es ja diese, ich sage jetzt mal, Vereinfachungen zu DDR-Zeiten nicht gegeben, die serielle Produktion erst möglich gemacht haben. Aber das ist schon sehr aufwendig.
Ja. Das ist in einer gewissen Weise dann auch eine Kostbarkeit, so eine gläserne
Figur.
Ja,
ohnehin. Wie gesagt, schon aufgrund dieser Mehrdimensionalität dieser Figuren, wie ich finde, dann natürlich aufgrund der Geschichte. Die sind ja mittlerweile selber auch kulturhistorisch relevant, weil sie ja immer die Zeit reflektieren, in der sie nun hergestellt werden. Wenn du eine Figur hast, von der du das Schönheitsideal einer Zeit beschreiben kannst, dann spielt sie natürlich auch kulturhistorisch eine ganz große Rolle. Man kann diese Figur von so vielen Seiten entdecken. Ich finde das wirklich unglaublich.
Wahnsinn. Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute entdeckt haben und gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut.
Tschö.